Eine Weihnachtspredigt sollte es ja werden, heute. Die Stallwärme jener Nacht soll ihren warmen Hauch in unsere Herzen wehen. Festliche Vorfreude auf die Feiertage soll sich breit machen. Eine Predigt wie Weihrauch, Gold und Myrrhe. Neben einem Teller von Marzipan und Lebkuchen, von lustig flackerndem Kerzenlicht umsäumt. So war der Gedanke. Denn immerhin ist die Geburt Jesu ja eine Feier wert. Die Geburt Jesu ist aber auch eine Antwort auf Fragen. Denn wenn Frieden auf Erden und Wohlgefallen eine Antwort sind, die der Himmel hier gibt, wie lautet denn dann die Frage? Ich glaube, immer wenn Menschen sich Gott nähern, wenn wir Menschen uns Gott nähern, dann kommen wir mit Fragen. Nicht umsonst war das Zeichen oder das Logo des Alpha-Kurses über Jahre, den wir hier auch durchgeführt haben, ein Typ, der ein Fragezeichen trägt. Ja, wenn wir uns Gott nähern, kommen wir mit Fragen. Und zwar sind das schwere Fragen. Und es sind auch viele Fragen. Eine Weihnachtspredigt also sollte es werden. Was ist draus geworden? A. Wir stellen uns heute der Frage aller Fragen. Und die Predigt trägt auch den demütigen Namen, die Antwort aller Antworten auf die Frage aller Fragen. Wer also heute zu früh raus muss, der hat diese Antwort aller Antworten auf die Frage aller Fragen verpasst. Das wäre schon tragisch. Zweitens, wir werden heute den Habakuk im Alten Testament verstehen und einen Schlüssel erhalten von ihm. Drittens, wir werden im Lutherjahr Luthers Aha-Text aus Römer 1, Vers 17 neu verstehen, weil wir diesen Schlüssel, den Habakuk uns gibt, mal ins Schloss stecken. Also wir belehren noch den guten Dr. Martin. Viertens, wir werden zu Paulus Verstehern, klären kurz im Vorbeigehen auch noch den Römerbrief, weil das ja in diesem Viertel dran ist. Und fünftens enden dann im Stall und bei den Fragen unseres Lebens. Also wir haben kleine muckelige Predigt vor uns und das werden die Ergebnisse sein, hoffe ich. Aber bei uns zu Hause im Moment, da steht zur Adventszeit, das ist ja im Moment, ein Krippenspiel. Eine schöne geschnitzte Krippe mit diesen schönen Schnitzfiguren. Ja, da kommt im Moment jedes Jahr eine Figur hinzu. Ja, wahrscheinlich schnitzt der Typ ein ganzes Jahr an dieser Figur. Mittlerweile haben wir, neben Tieren und der Normalausstattung von so einer Krippe, die Heilige Familie haben wir natürlich auch. Wir haben aber einen Hirten und zwei Könige, haben wir schon. Der dritte kommt nächstes Jahr, der hatte dieses Jahr noch kein Visum bekommen. In den Geburtsgeschichten vom Neuen Testament fällt ja auf, dass da die unterschiedlichsten Leute da in diese Szene hineinkommen. Um, wie Matthäus sagt, den neugeborenen König anzubeten. Und das sind ganz unterschiedliche Leute. Und im Grunde genommen haben wir hier im Neuen Testament das erste Mal eine Gemeinde beisammen. Eine urchristliche Gemeinde. Es gibt eine ururchristliche Gemeinde und das ist die da zusammenhockt. Ja? Komplett verschiedene Typen zusammengemischt, die sich unter normalen Umständen niemals kennengelernt hat. Das denke ich auch immer, wenn ich hier in der Gemeinde bin oder woanders, dann denke ich immer, unter normalen Umständen hätte ich euch nie in dieser Kombination hier kennengelernt. Aber sie alle kommen mit Fragen. Die da hinkommen in den Stall, die haben ja alle Fragen. Da wird zwar gesagt, sie kommen anzubeten, aber wer anzubeten kommt, ich sagte das eben schon, wer sich Gott nähert, der bringt seine Fragen mit. Und sie kommen mit der Frage aller Fragen, und es ist die Frage, die einem fast immer gestellt wird, wenn man hinterrücks in ein Gespräch über den Glauben gerät. Vor allem mit Menschen, die nicht kirchlich geprägt sind. Die Frage besteht eigentlich aus einem einzigen Wort. Warum? Und sie ist eigentlich immer direkt an Gott gerichtet, diese Frage. Es ist die Frage nach dem Leid, die Frage nach dem, ich verstehe es nicht, nach dem menschlichen Schicksal, die Frage nach der himmelschreienden Ungerechtigkeit in dieser Welt. Und die Hirten bringen sie mit. Ja? Warum ist unser Land besetzt? Warum werden wir ausgebeutet und sind am untersten Ende der Sozialskala? Josef hat die gleiche Frage in sich. Warum mutet Gott mir zu, ein Kind anzunehmen, was noch nicht mal meins ist? Ein uneheliches Kind. Es ist die Frage von Maria, die Millionen Mütter sich gestellt haben, warum ich? Im Positiven wie im Negativen. Es ist die Frage der Weisen. Warum ein König in einem Stall? Es ist die Frage der Mütter, deren Kinder ermordet werden. Warum lässt Gott das zu? Das ist die Frage aller Fragen. Die Theologen nennen sie, weil sie ja schlaue Wörter haben für alles, die Theodizee-Frage. Sie drängt und deswegen wird sie auch gerne verdrängt. Sie ist schwer, sie führt uns zurück ins Alte Testament der Bibel. Der Bibel, die die Leute damals gelesen hatten. Einer der Propheten des Alten Testamentes, und da rufe ich euch auf, jetzt schon mal anzufangen, den Habakuk zu suchen. Ja, könnte länger dauern. Dieser Prophet, der Habakuk, der schleudert Gott diese Frage aller Fragen entgegen. Ihr wisst ja alle, um ihn zu finden, gleich nach Nahum und vor Zephania. Ne? Hätte ich ja nicht sagen müssen. Also, wenn ihr eure Bibel rausnehmt, einfacher ist, wenn ihr es elektronisch habt, dann findet das für euch. Ihr müsst nur lesen können. Dieser Habakuk, schlagt ihn ruhig auf. Der lebte wahrscheinlich in der Zeit kurz vor dem babylonischen Exil. Der sah also, wie das Ganze auseinanderbrach, wie das Reich Israels zerfiel, auch der moralische Verfall des Landes, drohende Gefahren von innen und außen. Keine schöne Zeit. Verzweiflung und Verirrung. In diesem Chaos formuliert er die Frage, die Menschen in Krisen und Leid Gott entgegenbrüllen, und schon gleich als Einstieg, gleich nachdem gesagt wurde, das sind die Worte von Habakuk, da fängt er an, sagt er, so bin ich jetzt dran, da habe ich gleich mal was zu sagen. Vers 2 und 3 von Habakuk. Herr, wie lange soll ich schreien und du willst nicht hören? Wie lange soll ich dir zurufen, Frevel, und du willst nicht helfen? Warum lässt du mich Bosheit sehen und siehst dem Jammer zu? Raub und Frevel sind vor mir, es geht Gewalt vor Recht. Das ist die Frage, sehr schön in der Sprache des Alten Testaments. Das ist die Warum-Frage. Die Warum-Frage, und hier wird es ganz deutlich, die macht Gott immer zum Angeklagten. Sie bezweifelt die Sinnhaftigkeit seines Handelns oder sein Handeln überhaupt und wirft ihm Untätigkeit vor. Sie zweifelt und verzweifelt an den Verheißungen, die Gott gab. Stellt seine Gerechtigkeit und seine Liebe in Frage. Ja, in der Warum-Frage ist Gott immer auch der Beschuldigte. Das geht ja schon im Garten Eden los. Ja, sollte Gott etwa gesagt haben? Zweifel. Menschen in Grenzsituationen und Trauer erleben, und wer sie erlebt, und ich habe das auch oft schon erlebt, der weiß, diese Wut, diese Fragen werden gestellt. Habakuk jedenfalls findet es nicht unfromm, es so zu formulieren, wie er es empfindet. Bevor es ihm um sein persönliches Heil geht, geht es ihm darum, ob man dem vertrauen kann, der es dir anbietet. Bekommt Habakuk jetzt also eine Antwort? Ja, er bekommt eine Antwort. Ein Kapitel später, nachdem er so richtig abgelassen hat, den Dampf, kriegt er eine Antwort. Da steht dann, Kapitel 2, gleich am Anfang, spricht erstmal von sich selber, auf meiner Warte will ich stehen und mich auf meinen Turm stellen, Ausschau halten, sehen, was er mir sagen und antworten werde auf das, was ich ihm vorgehalten habe. Ich bin mal gespannt, was Gott sagt. Stelle ich mich hin und warte. Hab ein Hühnchen zu rupfen. Und dann der Vers 2, der Herr aber antwortete mir und sprach, schreib auf, was du schaust, deutlich, auf eine Tafel, dass es lesen könne, wer vorüberläuft. Die Weissagung wird ja noch erfüllt werden zu ihrer Zeit und wird endlich frei an den Tag kommen und nicht trügen. Wenn sie sich auch hinzieht, so harre ihrer. Sie wird gewiss kommen. Sie wird nicht ausbleiben. Siehe, wer halsstarrig ist, der wird keine Ruhe in seinem Herzen haben. Der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Immerhin, Freunde, ist es eine Antwort auf die Warum-Frage, die Habakuk gestellt hat. Aber was für eine Antwort genau ist das denn? Die ganze Sprache ist für uns heute, die wir im 21. Jahrhundert leben, etwas schwurbelig. Da ist die Rede von einer Vision oder Weissagung. Ja, schreib auf, was du siehst. Ja, was sieht er denn? Ja, irgendwas hat er gesehen. Soll das aufschreiben? Das hat ja was mit Sehen zu tun und Sehen hat immer was mit Verstehen zu tun in der Bibel. Habakuk wird also etwas gezeigt, das eine Antwort auf seine Frage ist. Und am Ende, und die Lutherkenner von euch, die werden jetzt schon gezuckt haben, ja, die werden es erkannt haben, da sagt Gott, der Gerechte wird durch seinen Glauben leben. Das ist der Text, bei dem Luther zusammengefahren ist, als er es bei seinem sogenannten Turmerlebnis begriff, ein Aha-Erlebnis. Der Gerechte wird durch seinen Glauben leben. Es wird geschehen, ruft Gott dem Habakuk zu. Gott handelt, er greift ein, er ist nicht tatenlos. Das ist die Antwort auf die Frage, warum tust du eigentlich nichts? Aber was ist das? Der Gerechte wird durch seinen Glauben leben. So steht es in der Luther-Übersetzung. Und wenn ihr ganz vorne dran seid, dann habt ihr die von 2017 aufgeschlagen vor euch. Aber, ihr wisst, der Theologe in mir, der muss auch mal ein bisschen rumkritteln. Hier wird in den Luther-Text mehr Luther hinein als Habakuk herausgelesen. Glaube ich. Denn ihr wisst ja, ihr wart ja jetzt mit in der Fragestellung drin. Habakuk hat gefragt, Mensch, ja warum? Warum lässt du das zu? Und warum ist ja alles hier in Scherben und du tust nichts? Ich stelle mich mal auf meine Wache hin und dann sage ich mal, will ich mal wissen, was Gott mir antwortet. Und Gott antwortet. Und dann lesen wir, der Gerechte wird durch seinen Glauben leben. Was hat denn das damit zu tun mit der Frage? Erstmal überhaupt nichts. Es geht ja um das Handeln Gottes. So, und hier kommen wir jetzt zum Pisa-Part meiner Predigt. Die Grindler wissen, es gibt immer einen Pisa-Part, einen Bildungsauftrag, den wir hier haben. Müssen auch ein paar Fakten rübergebracht werden. Das ist der Teil, wo ihr, ist immer nur kurz überschaubar, ja? Also immer nur kurz nachdenken und dann wieder zurücklehnen. Das ist der Teil, wo ihr euren Stift nehmt und ihr könnt euch zwei Fakten aufschreiben, gerne auch in eure Bibel. Erstens, dort in den Habakuk, meinetwegen auch in den Luthertext, in Paulus. Das ist Römer 1, Vers 17 übrigens. Erstens, es geht nicht um irgendeinen Gerechten oder alle Gerechten oder den, der gerecht ist. Hier ist in der Sprache des Originals von dem Gerechten die Rede. Der Gerechte. Der eine Gerechte. Das ist das erste Fakt. Das Zweite. Das hebräische Wort, das hier mit Glauben übersetzt wird, heißt eigentlich Treue. Treue. Emuna. Könnt ihr alle mal sagen? Emuna. Das sagt ihr sowieso immer. Am Ende jedes Gebets sagt ihr Amen. Amen. Emuna. Das ist das gleiche Wort. Die Treue, die Zusage. Wenn wir das jetzt auf Weihnachten übertragen, wenn wir das jetzt auf Jesus Christus übertragen, dann müssen wir hier lesen, Jesus Christus wird leben, weil er das treue Handeln Gottes an den Menschen ist. Aus Treue wird der Gerechte leben. Mein Glaube ist also keine Leistung. Eine Leistung ist das Handeln Gottes in dieser Welt. Ich könnte es noch plakativer sagen. In diesem Jahr, wo wir uns viel mit Luther beschäftigt haben, und wir waren ja sogar in Wittenberg, Rechtfertigung durch den Glauben. Rechtfertigung durch den Glauben bedeutet nicht, dass ich erlöst werde, weil ich an Gott glaube, sondern dass ich erlöst werde, weil Gott an mich glaubt. Obwohl ich eine Pfeife bin. Das füge ich nochmal so unfromm hinzu. Nehmen wir das als Schlüssel. Ich hatte gesagt, wir nehmen diesen Schlüssel in die Hand. Der hat ja eine gewisse Brisanz. Wir haben ja im vergangenen Viertel den Römerbrief studiert. Wir haben versucht, Paulus zu verstehen. Paulus, und da hat Luther ihn nicht ganz verstanden, hat sich ja nicht die Frage gestellt, die Luther umtrieb, wie bekomme ich einen gerechten Gott? Oder wie werde ich erlöst? Das war nicht die Frage, die Paulus sich stellte. Er hat sich vielmehr die Frage gestellt, die auch Habakuk sich stellte, sonst würde er ihn ja nicht zitieren. Tut Gott überhaupt was? Kann man dem vertrauen? Und an der von Luther so geliebten Stelle in Römer 1, Vers 17 sagt er es auch genauso. Und jetzt gucken wir uns, jetzt könnt ihr gerne einen Römerbrief aufschlagen, heute sind wir im Alten, im Neuen Testament, Weihnachten, alles. Römer 1, Vers 17, denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit Gottes. Die Lutherbibel, die ihr jetzt in der Hand habt, die sagt, die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, das steht da überhaupt nicht. Es geht um die Gerechtigkeit Gottes, das Handeln Gottes. Und dass wir Gott entgegenwerfen, dass er ja nicht gerecht ist, weil wir nicht sehen, was er tut. Es geht um die Gerechtigkeit Gottes. Und jetzt geht es etwas geheimnisvoll weiter. Welche kommt aus Glauben in Glauben? Ich meine, wie oft haben wir diesen Text schon besprochen in unseren Bibelgesprächsgruppen oder in Predigten. Und wie oft habe ich ihn gelesen? Und mal ehrlich gesagt, kapiert habe ich den nie. Weil das ist mir so ein bisschen so aus Glauben in Glauben, was soll das denn? Ist das so eine Art, es ist eben hier amtlicher Glaube. Vielleicht willst du das, also nicht nur irgendein Glaube, sondern guter Glaube. Nicht so wie ein Weichei glaubt, also so ein richtiger amtlicher Glaube. Willst du das sein? Wir haben den Schlüssel, den Habakuk uns gegeben hat. Und der geht ja so. Setze statt Glauben an dieser Stelle, also das, was du tust, das Glauben, setze da ein Treue, Emuna. Das ist ja der Text, der zitiert wird. Und was hast du? Jetzt wird ein Schuh draus. Jetzt wenden wir diesen Schlüssel an, denn hierin erkennen wir, dass Gott doch etwas tut. Denn aus Treue ist und bleibt er treu. So wie Habakuk es schon sagte, weil Gott treu ist, wird der Gerechte, nämlich Jesus Christus, leben. Ich hoffe, ihr seid mitbekommen. Es war nicht zu kompliziert. Wenn ihr mitgekommen seid, dann könnt ihr jetzt sagen, Habakuk verstanden, endlich, Haken dran. Paulus und Römerbrief verstanden, Haken dran. 500 Jahre lutherische Theologie noch eben verbessert im Vorbeigehen, Haken dran. Zurück zur Krippe, zum Baby, zurück zum Weihnachtsfrieden. Es mag diejenigen geben, die sagen, der Meier mit seinem Hebräisch und Griechisch und Habakuk und Paulus und Luther, Mensch, der hat mich voll abgehängt hier, ja. Ich bin ja nicht zum Denken hierher gekommen, ich wollte erbaut werden. Nur das mit der lästigen Warum-Frage, Das habe ich verstanden oder nicht verstanden. Mich quält sie auch immer. Zumindest, wenn es mir schlecht geht. Aber lass uns die Fäden zusammenbinden, jetzt am Ende. Und dazu treten wir an die Krippe. Wir haben eben das gesungen. Ich hoffe, ihr habt bewusst gesungen. Es ist ein wunderschönes Lied gewesen, was wir gesungen haben von Paul Gerhardt. Der Text, ich stehe an deiner Krippen hier. Zweite Strophe, ihr erinnert euch, ehe ich durch deine Hand gemacht, da hast du schon bei dir bedacht, wie du mein wollest werden. Haben wir gesungen. Toller Text. Wir dürfen an jener Krippe stehen, wir dürfen sehen und begreifen, denn auch wir stehen da. Auch wir stehen da mit unseren Fragen, inmitten von Hirten und Königen, unseren Warum-Fragen, die alles stille oder auch laute Anklagen sind gegen Gott. Unsere Fragen von diesem Jahr. Warum 3 Operationen? Warum ging meine Partnerschaft zu Bruch? Warum rufen die Kinder nicht an? Warum starb der Mensch, den wir so liebten? Warum, ich habe es gehört, neulich erst gehört, warum habe ich überlebt und andere nicht? Warum macht mir die Weltpolitik Angst? Warum ist Gemeinde so verdammt anstrengend? Oder gut adventistisch, warum ist Jesus noch nicht wiedergekommen? Aber Christsein bedeutet, Jesus Christus ist die Antwort auf die Warum-Frage. Es wird nicht leicht sein, diese Frage gleich zu übersetzen in unsere konkreten Nöte, so wie die Hirten und Maria und Josef und die Weisen und wer da noch alles dazu kam, zunächst nur ein hilfloses Bündelchen sahen, wie unsere schöne Anna Charlotte, die da schläft. Vielleicht ein Hoffnungsschimmer, ein Lichtlein, eine Kerze im Fenster. Aber wer erkennt, dass Jesus Christus Gott ist, der handelt, der nicht untätig zusieht, der nicht in der Krippe bleibt, sondern der hilft, der heilt, der rackert und predigt und schließlich am Kreuze stirbt und das für mich, und für all die anderen Schweine in dieser Welt, der den Tod überwindet, der aufersteht, der im Himmel ist, der dort für mich einsteht als mein Priester und mir beisteht und jedem, der ihn darum bittet, den Heiligen Geist schickt und der drauf und dran ist, auf diese Welt zurückzukehren. Wer das alles sieht, der versteht das, was Paul Gerhardt gedichtet hat, ehe ich durch deine Hand gemacht, da hast du schon bei dir bedacht, wie du mein wolltest werden. Hat er gehandelt. Vielen gefällt die Antwort Gottes auf die Warum-Frage nicht. Diese Antwort aller Antworten auf die Frage aller Fragen. Sie ist nicht politisch korrekt. Sie ist nicht philosophisch zufriedenstellend. Sie ist nicht wirkmächtig genug. Sie ist zu leise, zu schwach, zu menschlich, zu konkret, zu peinlich, zu lange her, zu weit weg, zu fromm, zu was auch immer. Aber es ist Gottes Antwort. Das Kind in der Krippe ist Gottes Antwort. Er hat sie Habakuk gegeben. Er hat sie den Hirten auf dem Felde erklärt. Die fangen nämlich nicht umsonst mit der Frage an, Ehre sei Gott in der Höhe, fangen bei Gott an. Paulus hat sie mühsam begriffen, Luther hat sie gepredigt. Die Weihnachtsgeschichte als Anfang der Jesusgeschichte fordert uns heraus, Gott Gott sein zu lassen, der eben anders handelt, als wir für richtig halten würden, aber eben doch in Treue, Emuna zu uns niemals aufgibt. Deswegen ist er ja Gott und wir sind Menschen. Und deswegen ist er jetzt auch Mensch und wir sind Menschen. Deswegen nennen wir uns Nachfolger und nicht Ankläger. Und das gilt nun auch für meine Geschichte. Meine Fragen, meinen Alltag, meine Klagen. An jedem Punkt meines Lebens, an dem ich mich frage, warum tut Gott denn nichts, bin ich eingeladen, neu zu verstehen. Er hat bereits gehandelt und er handelt und er wird handeln. Gott ist nicht tatenlos. Er macht es auf seine Weise. Es wird gut, Dennis. Alles wird gut. Frohe Weihnachten. Amen.